Hallo liebe Hörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Interviewfolge. Bei Jens und mir zu Gast ist heute Dennis Neumann. Er erzählt uns über seine automobile Vergangenheit und seine automobile Gegenwart. Wir wünschen euch viel Vergnügen.
Manchmal, wenn ihr das Tor auf ist, kommst du mal 3-4 runter und dann unterhältst du dich mit denen und sagst, ihr seid nur Teiletauscher, ihr könnt ja gar nichts. Die wissen ja gar nicht mehr, die lernen nicht mehr, wie ein Vergaser funktioniert.
Gut, ist halt so heute. Müssen sie auch nicht mehr unbedingt. Ne? Dafür gibt es so viele andere relevante Themen, die wirklich für ihren Berufsalltag heute brauchen.
Ja, aber wäre ja schön, wenn man so ein bisschen wenigstens so ein, kommt's her?
Ne? Da muss man sich ein bisschen spezialisieren selber dann. Ne?
Ja, war letztens einer dabei, der macht irgendwie eine Lehre bei irgendeiner VW-Werkstatt und der Chef hat wohl ein paar Oldtimer und er lernt explizit immer an den Oldtimern mit. Der hat auch ein bisschen Interesse. Die meisten nur, ey, cool. Und ich sage, schon mal Vergaser gesehen, Haube auf, weil so, ne? Vorbei.
Jens, wir haben wieder einen tollen Gast bei uns.
Ja, wir haben einen tollen Gast. Gast, stell dich mal vor.
Ja, moin erstmal. Mein Name ist Dennis Neumann. Was soll ich erzählen? Prinzipiell bin ich Besitzer einer kleinen Werkstatt hier in Hamburg, die sich mit 911er Porsche beschäftigt. Daher heißt sie auch 911 Hamburg. Komme generell aus dem Porsche-Metier, habe da gearbeitet früher für den Konzern und mache das jetzt aus Passion sozusagen in eigener Hand.
Sehr gut. Hoffentlich nicht nur aus Passion. Ich hoffe, du verdienst auch ein paar Euro damit und für dich und deine Angestellten. Aber ja, mittlerweile ja schon...
Ja, kann man ruhig ein bisschen Werbung machen. Top-Werkstatt, machen Top-Arbeit. Kann ich mir jedem empfehlen. Sieht lustig aus, wenn man da ein Auto hinbringt, was vorher mal im PZ war und hat dann einen Stempel vom PZ im Scheckheft und eine Unterschrift.
PZ ist gleich
Porsche-Zentrum. Ja, Porsche-Zentrum ja für die Nicht-Porsche-Fahrer.
Läuft nicht.
Naja, aber immerhin.
Klingt okay, schon mal wie ein im Hintergrund schimpft gerade jemand, der einen Anlasser in einen Land Rover eingebaut hat. genau, wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja, man hat dann einen Stempel aus dem PZ und dann einen Stempel von 911 Hamburg und die Unterschrift ist dann dieselbe natürlich da drin, weil der Dennis ja im Porsche-Zentrum Meister war und da gearbeitet hat. Und das sieht dann aus wie ein Fake.
Ja, theoretisch. Ja,
wie nachgemacht, ne? Aber das ist aber geil,
ist halt so. Das macht einen tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen stolz, wenn man dann mal so eine Seite des Scheckheftes sieht, die eigentlich voll mit der eigenen Unterschrift sind, aber dann doch früher Porsche Zentrum Hamburg und dann später so die eigene Firma. Und irgendwie ist das witzig und man freut sich drüber. Aber das Witzigste, was ich mal entdeckt habe, ist tatsächlich bei einem Kundenauto, da habe ich noch einen Wartungsaufkleber von 2002 gefunden. Das war tatsächlich dieses Jahr von 2002 ein Wartungsaufkleber, als ich halt noch in der Werkstatt geschraubt habe im Porsche-Zentrum. Die Wartung, die ich ausgeführt habe, war die letzte an diesem Fahrzeug. Das ist ein Ersthand 964 Cabrio gewesen. Und als ich die Haube aufmachte und dann auf einmal meine Schrift auf dem Wartungszettel sah, das war schon irgendwie war es geil.
So 18 also Jahre seit 18 später. Jahren nicht gewartet, das Auto.
Jein, der war dann hier und damals zum Ölwechsel oder so. Aber
oh ja, das ist besonders. Ich war bei Mr. Wash zum Ölwechsel. Ja, ne? Die Jahresinspektion. Ne?
Na, die nehmen auch nur das gute Öl.
Ja, angeblich. Ich habe mal so einen 964er verkauft an Kunden. Der kam dann ein paar Jahre später zurück und sagte, ja, er will den wieder verkaufen und so. Und der war den auch 10 Jahre gefahren, ohne irgendeine Wartung, ohne irgendwas. Und da pisste überall das Öl inzwischen raus. Ich sehe, aber sie müssen irgendwas. Das ist das Auto heute von Thorsten Hahnkamp.
Ah, okay.
Den gab es dann ganz günstig, weil da war mehr als eine Wartung fertig sozusagen. Mhm. Aber der ist 10 Jahre gut gefahren, der Wagen. Ich sage, gut, super.
Das stelle ich aber auch manchmal so gerade fest, so bei den Kunden, wenn die so ein bisschen älter werden, dann lassen die das manchmal so laufen. Also einige sind da ganz penibel, ist das Auto noch das Ein und Alles. Und bei den anderen, oh, lass mal so, läuft ja noch, dann werden die Reifen immer älter, die Serviceintervalle werden länger und die Kratzer werden mehr so. Ne?
Ja, und die erzählen natürlich auch immer, ich fahre nicht mehr so viel, deshalb braucht der auch nicht mehr so oft in die Wartung. Und das ist natürlich ein Trugschluss, weil, wie wir auch alle wissen, alle, die sich mit Autos ein bisschen auskennen, vom Stehen wird ein Auto mit Sicherheit nicht besser.
Nee, von die Materialien, aber auch Öl zum Beispiel, ganz schlimm. Also Öl zieht ja Wasser an, mehr oder weniger, bindet ja auch Wasser. Und wenn du dann, also verstehen Leute nicht. Na, egal. Andere Geschichte, sag mal, Dennis, warum wir eigentlich hier sitzen, uns interessiert ja immer, Klar, was machen die Leute? Kommen aus dem Automobilbereich. Logisch, du hast eine Top-Werkstatt, kann ich nur weiterempfehlen. Also geht schön zu Neuen FH Hamburg mit euren Porsche. Auch mit neueren Porsche, die können das wirklich alles da. Also ist kein Scherz. Aber uns interessiert ja deine automobilhistorische Geschichte. Okay. Und erzähl mal, was war dein allererstes Auto?
Natürlich der VW Käfer.
Das ist eine Evolution quasi. Ja.
Hatten wir noch gar nicht, ne?
VW Käfer? Nee, als erstes Auto hatten wir noch keinen VW Käfer.
Was war es für ein Käfer?
Das war ein Lofotengrüner Automatikkäfer von 1975. Weiß ich noch so wie heute. Habe ich mit 17 gekauft.
Ein Automatikkäfer heißt.
Halbautomatik.
Halbautomatik, genau. Also keine Kupplung, ne?
Genau.
Aber das sind die mit der anderen Hinterachsaufnahme irgendwie. Genau. Da kannst du Porsche-Motoren einbauen.
Genau,
ne?
Deshalb habe ich den auch als 17-Jähriger schon wohlweislich gekauft und angefangen zu restaurieren. Und wie das dann so war, das Auto hat damals irgendwie ein paar hundert Mark gekostet, war natürlich die Substanz schlechter als eigentlich erhofft in dem Budget, wo man dann so geräubert hat. Mhm. Und dreimal dürft ihr raten, habe ich es zum 18. fertig gekriegt oder nicht?
Nein.
Mit dem Auto habe ich angefangen und das sollte dann auch immer mal so mein Auto werden.
Zum 18. gab es dann eine HVV-Jahreskarte.
Nee, zum 18. gab es dann ein Marino Gelb, hieß das, glaube ich. Also so ein Leuchtorange, genau, Leuchtorange nennt VW 1303, also auch ein Käfer. 50 PS stark, 1,6 Liter, mit dem bin ich dann tatsächlich auch ein bisschen rumgefahren.
Das war geil, 1303 fährt auch geil.
Ja, und den Lofotengrünen Automatik, der war dann so mein Projekt schon in Jugendtagen. Aber was passiert in Jugendtagen natürlich? Man hat natürlich keine Kohle, so ein Projekt auch wirklich weiterzuführen. Man macht so ein bisschen was an dem Auto, was man so gerade fährt. Dann wird dann natürlich so typisch 90er Jahre ein bisschen HiFi eingebaut und ein bisschen breitere Stahlfelgen drauf und so.
Waren die hinten,
und der Rest
wird in
der Disco
noch drin?
Verknallt. Ne?
Genau. Hinteren Sitze drin gelassen oder gleich ein Boxenbrett eingebaut mit Verstärker und allem?
Boxenbrett kam später. Ja, das kam später. Also im 1303 war tatsächlich noch die Heckrücksatzbank drin. Allerdings, den habe ich aber auch nur ein halbes Jahr ungefähr gefahren, den 1303. Dann hat mein bester Freund Knut den übernommen, weil dann hatte der Führerschein. Und dann war das sein erstes Auto, weil sein Projekt, was er mit 17 angefangen hat, der 1500er, ist auch nicht fertig geworden. Und so hatten wir uns dann sozusagen unser erstes Auto sozusagen war das gleiche.
Dazu habe ich grundsätzlich mal eine Frage. Käfer, kennt ihr euch ja super mit aus, ich im Endeffekt nicht so. Also der Seitenschweller, ist das ein Trittbrett oder ist das kein Trittbrett? Lacht mich jetzt aus. Also das, da ist doch so ein Gummi drauf geklebt.
Das
Regel,
ist nur ein Trittbrett.
Das ist ein Trittbrett.
Also okay.
Ist angeschraubt an den Schweller.
Okay, aber bei vielen Autos sollte man da nicht mehr rauftreten, ne?
Nee, weil das hat eine Blechunterlage unter dem Gummi.
Ja.
Und das ist natürlich entsprechend morsch, ne?
Ja, okay. Weil das
sieht man dann doch schon immer, ne?
Früher schon.
Hat man schon so eine Wellenlandschaft unter dem Gummi.
Ja. Genau, und dann gab es auch immer so schöne Dinge, um das zu retuschieren, ne? So, dann gibt es nochmal die Chromecken, damit man nicht sieht, dass das ein bisschen runterhängt und so. Mhm. Also.
Aber die sind gar nicht so teuer, die kann man ja kaufen einfach, ne?
Ja, ja. Original sind natürlich da die besten, die Original-VW-Teile. Merkst du auch, die sind richtig dick vom Material her. Alles, was du so aus dem Zubehör kaufen kannst, das ist dann schon so Wellblech-Style. So.
Wackelig.
Ja, cool.
Schön. Hat der Helge doch an seinen Beetle gebaut. Trittbretter.
Ja.
Ernsthaft?
Ja.
Der hat Trittbretter aus dem Dings zugeschnitten und angeschraubt.
Ne? Ja, ist ja nur noch die klassische Optik. Ja. Ne?
Also dein zweites Auto war also auch ein Käfer.
Richtig.
Und das dritte Auto auch einer?
Nee. Das dritte Auto musste ich mir zu Hause hart erkämpfen. Ich war ja schon volljährig und geschäftsfähig, aber das dritte Auto war dann ein Golf GTI 1.
Boah, da ist er wieder.
Und das war ja natürlich damals das Todautofahrer der Jugend.
Ist
und
klar.
Ich habe zu Hause einen großen Ärger gekriegt, als es auf einmal hieß, der Junge hat ein halbes Jahr einen Führerschein und will sich einen Golf GTI kaufen. Ich habe es dann aber doch gemacht und hatte da auch meinen Spaß mit sozusagen. Ne? Also im Herzen bin ich immer so Käferfahrer gewesen eigentlich, auch heute noch. Aber so Golf GTI 1 war so damals halt so ein Auto, der war ja durchaus sportlich mit seinen 181 km/h. Ne?
Welche Farbe?
Schwarz war der. Okay. Es war ein 81er Baujahr in diesem Fall schon mit,
mit den großen Leuchten.
Und mit den großen Rückleuchten.
Und innen dann wahrscheinlich diese schwarz-weißen Sitze mit so Streifen, ne?
Genau, also, schwarz-grau.
Ja, schwarz-grau, genau. Ah, so, cool.
Was hat man damit gemacht? Knapp. Natürlich ein bisschen tiefer gelegt. Stahlfelgen drauf, Stereoanlage rein und Schalensitze.
Schalensitze?
Ja. Von König.
Ich weiß gar nicht mehr, von welcher Firma die waren, aber das war so das Auto damals. So, ne? Ja, viel Spaß mit gehabt. Und wie sollte es anders kommen? Die Eltern haben es prophezeit. Natürlich habe ich den auch verunfallt. Ne?
Machst du Schuld?
Ja, definitiv. Ja, ich bin mit auch wieder mit meinem besten Kumpel Knut und einem alten Schulkollegen. Wir sind nach Italien gefahren in Urlaub.
Mit dem Golf 1?
Mit dem GTI. Golf 1, ja.
Wie cool.
18, direkt runtergefahren nach Norditalien. Haben da eine schöne Zeit verbracht und irgendwann wollten wir zurück. Und wir wollten nach Hockenheim zum Formel 1 Grand Prix. Na, dann zurück sind wir über die Schweiz gefahren und alle anderen haben geschlafen im Auto. Und irgendwann wurde ich wohl auch müde. Und dann bin ich leider auch am Steuer eingeschlafen sozusagen. Und aber glücklicherweise in einem relativ flachen Winkel in die Bepflanzung auf der Autobahn gefahren, von einem Mittelleitsteg. Aufgewacht, gleich rübergerissen das Lenkrad. Und dann war das vorne alles so ein bisschen kaputt halt. Ne? Kam aber Schweizer Gendarmerie heißt es, glaube ich. Und dann habe ich Ärger gekriegt da und auch ein Fahrverbot für die Schweiz, glücklicherweise nicht für Deutschland. Ja, und was haben wir gemacht? Wir haben das dann irgendwie vorne wieder so gut es geht zurechtgebogen, war soweit fahrbereit, ein bisschen Glas kaputt und so. Und dann sind wir weitergefahren nach Hockenheim, weil wir unbedingt zur Formel 1 noch wollten. Unser Kumpel Henning, der hat darauf keinen Bock mehr gehabt, gesagt, ich schnauze voll jetzt, lad mich bitte in Frankfurt ab, ich fliege nach Hause und ich bin mit Knut dann nach Hockenheim weiter. Und da das vorne so ein bisschen verbogen war, mussten wir die Haube festbinden. Die lief nicht mehr, war nicht mehr ganz im Schnapper. Jugendlicher Leichtsinn, Autobahn, Deutschland, freie Fahrt, wir hinter so einem alten 5er BMW hinterher und bei wirklich Vollgas auf der Autobahn, alles was ging.
Nein, Haube.
Die Haube, fump. Oh. Einmal nach oben geballert das Ding und dann, der Golf 1 hat ja so ein paar Schlitze da noch drin, dann gerade noch so durch die Schlitze durchgeguckt und irgendwie ach, ins sichere Scheiße. Ausgelenkt. Ja, was haben wir nachher gemacht? Haube abgebaut, trotzdem weiter nach Hockenheim, Haube hinten reingeschmissen, haben dann ganz normal unser Formel-1-Wochenende gemacht und dann ohne Haube bis nach Hamburg nach Hause. Ne?
Wahnsinn. In welchem Jahr sind wir jetzt? Ungefähr?
90, 91 ja, okay. 91 war das.
Okay. Mhm. Ja, stark. Ja, okay. Ohne Haube ist natürlich auch wunderbar.
Gibt es das Auto noch? Kein
Problem mit der Kühlung.
Ich könnte sogar sein, dass es das noch gibt. Ich habe den verkauft, so wie er war, dann irgendwann.
Ohne Haube.
Und das war so ein Typ, damals gab es ja noch mehrere von solchen Typen, Fokuhila und so weiter und so fort. Das war, der war etwas älter als wir. Damals kam der uns uralt vor, wahrscheinlich war der 25. Der hat den irgendwie gekauft und auch gefahren und den habe ich ab und an in der Disco nochmal getroffen. Der war ganz zufrieden mit dem Auto.
Fokuhila Oliba.
Genau, vorne kurz, hinten lang und oben im Bart. Wer es nicht mehr weiß. Genau, ja, cool.
Ja, und danach war natürlich erstmal wieder Demut angesagt. Also ging mit Käfern weiter.
Echt? Ja, kleine Brötchen gebacken und gesagt von wegen, Mensch, vielleicht doch wieder was Vernünftiges.
Da ging es wieder mit Käfern weiter.
Ernsthaft?
Ja.
Wir kürzen das mal ab. Wie viele Käfer hast du dann?
Puh, ich habe mir ja mal so eine Liste geschrieben mit Autos. Also ich glaube so ungefähr 10, 12 Stück, denke Käfer. Ich.
Okay.
Mhm. Einen habe ich heute noch.
Was für einen? Also irgendein Sondermodell?
Ein Lofotengrün 1302. Den hat mein Vater mal aus erster Hand einen Bauern abgeschnackt mit 36.000 Kilometern. Und hat den mir sozusagen vermacht. Den habe ich Mitte der 90er Jahre irgendwann bei uns in die Schrauberscheune gestellt auf dem Dorf, wo ich mit einem Kumpel eine Hebebühne aufgestellt hatte, wo wir ein bisschen gebastelt haben. Und die ist dieses Jahr aufgelöst worden, weil da werden jetzt Häuser gebaut. Und so hatte ich mir nach knapp 25 Jahren meinen eigenen Scheunenfund gebastelt. Den habe ich dann da dieses Jahr wieder rausgeholt. Immer noch 36.000 Kilometer, Pappbrief erster Hand.
Keine Ahnung,
okay. Nun war ich noch nie in den Lofoten. Jetzt musst du mir erklären, welche Farbe ist denn
das? Lofotengrün ist dieses so ein Schwimmbadgrün. Sieht aus wie ein Schwimmbadkacheln, ein bisschen so hellgrün.
Ja, ach, ist
so
hellgrün, ja.
So ein hell, so ein hell, hell,
nicht Fichte. Hell und nicht dunkel, nicht Fisch und nicht Fleisch sozusagen. Nee. Das ist so wie so, sag mal, so ein Werkstattschrank aus den Anfang 70er Jahre. So.
Genau, ich hatte mal einen Lofotengrün, okay. Ich hatte mal einen Lofotengrünen Polo hier aus Schweden. Ein Käfer in Lofotengrün habe ich, glaube ich, kann mich gar nicht erinnern, habe ich lange keinen gesehen. Das ist ja eine krasse Nummer. Und fuhr der, konntest du einfach anmachen, rausfahren aus der Halle?
Nee, ach, in Gottes Namen. Ich habe natürlich damals auch gedacht, okay, geil, mein nächstes Projekt. Nee, nicht Lofotengrün, sorry. Lofotengrün war der erste. Das ist ein Weidengrün.
Weidengrün
hat der. Ja. Ne? Ist ein bisschen dunkler als das Lofotengrün. Nee, der fuhr natürlich nicht mehr, als ich den damals übernommen hatte. Die Kotflügel waren so ein bisschen rostig, die habe ich gleich weggeschmissen. Ja, wie das damals so war, man wollte ja immer tunen und frisieren. Gleich erstmal Motor raus, Bremsanlage umgebaut. Ich hatte damals extra 924 S gekauft, also so ein Transaxel-Porsche, da konnte man die Bremse dann umbauen und sowas. Das hatte ich dann angefangen umzubauen. Aber so für meine Ansprüche dann auch nie so wirklich die Kohle gehabt, um das weiterzuführen. Deshalb hat er auch diesen lange Jahre in der Garage gefristet sozusagen. Ich habe den da nicht vergessen, ich wusste, dass der auch immer da war, ich habe aber nie über einen Verkauf überlegt, weil es gibt, im Endeffekt gab es lange Zeit kein Geld für sowas, gerade so ein bisschen angefangen oder Teil zerlegt, aber das Auto ist noch komplett original, lag heute noch und ja, jetzt, wo ich ihn wieder rausholen musste, ich habe ihn noch erstmal zum Trockeneisstrahler gegeben und ist der Plan wieder da, das jetzt irgendwann mal zu Ende zu führen, so, irgendwann muss man ja durchrutschen, ne?
Ja, blöd finde ich immer. Manchmal denkt man, ja, der war eigentlich ganz gut, als ich ihn weggestellt habe. Und wenn man sich den dann anguckt, ist er zwar immer noch genauso, mhm, aber er war gar nicht so gut, wie man ihn in Erinnerung hatte.
Ja, das kenne ich auch. Das ist so.
Na, der ist jedenfalls übrig geblieben und da waren auch noch diverse, ja, cool, andere Käfer, wo dann auch das mal geklappt hat mit dem Tuning und so. Die meisten hatten dann so, oder viele Käfer, die gingen dann so auch ein bisschen Hubraumerweiterung und so. Für die 90er Jahre war das ganz gut, so knapp über 100 PS hatten die dann. Ne?
Ja, das hat damit echt Spaß konnte man gemacht. Schon Spaß haben. Ja,
ja, wiegt ja nicht viel, der Käfer, das, nö, macht schon richtig Spaß.
Ja, vor allem fühlt man das alles sehr bei dem Auto, ne? Ja. Das ist schon, ja, das ist schon cool, ja. Und was kam dann nach der Käferzeit? Also vor allem.
Die Käfer haben mich ja nie losgelassen, also die hatte ich ja dauerhaft sozusagen. Ich habe mir auch zum 40. Geburtstag nochmal einen Käfer gekauft. Und also Käfer hatte ich immer mal wieder welche, muss man tatsächlich sagen. Mhm. Also die Käferzeit ist eigentlich immer noch nicht zu Ende. Mhm. Aber zwischendurch gab es. Also Golf GTIs natürlich auch nochmal mehrere irgendwie, auch Einser, die konnte man damals ja noch für normales Geld kaufen, sag ich mal, waren normale Gebrauchtwagen, hatte ich mehrere gehabt nochmal und auch gefahren eine Zeit lang. Was kam dann noch alles? Minis, ja, Minis hatte ich auch relativ viele tatsächlich, Saabs hatte ich ein paar, VW-Busse hatte ich viele, waren diverse Sachen noch dabei, ne?
Ja, das ist ja dann immer so ein bisschen aufeinander aufbauen, ne? VW-Bus, ja, und dann noch ein Käfer. Und komischerweise gibt es so viele Analogien oftmals, mhm, die sich oftmals natürlich vom ersten Auto irgendwie ableiten lassen. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob man dann schon immer irgendwie ein Volkswagen-Fan beispielsweise war. Und auch das Thema Saab, irgendwie habe ich das Gefühl, jeder will wenigstens mal einen gehabt haben und, mhm, erzählt davon auch immer nur Gutes.
Ja. Hat es auch einen 900 Turbo oder nur normales
Saab? Ja, das war tatsächlich mein erster, ein 900 Turbo 16V auch, Schrägschnauzer war das, in Atrazit, wie halt viele damals waren. Ultra verrostet gewesen, die Kiste damals schon irgendwie, aber gefahren, nachher hat meine Mutter den noch ein bisschen weiter gefahren. Und mit dem Auto habe ich so bei uns in einer Freundschafts- und Automobilengruppe so ein bisschen auch so das Saab-Zeitalter eingeläutet. Dann hat Knut Saab gefahren, dann kamen wir mit anderen in Kontakt, die Saab gefahren haben. Ich hatte dann auch noch meinen zweiten 900er, einen 8V-Turbo, Viertürer, was ich auch sehr gerne gefahren habe, was wirklich unterbewertet ist, was es auch heute gar nicht mehr gibt, habe ich auch zwei Stück gehabt, Saab 9000-Turbo. Mhm. Mochte ich sehr gerne, das Auto, mhm, ehrlich gesagt.
Mhm. Haben wir schon gehabt, gibt es ja viermal das Auto.
Was?
Den Saab 9000.
Ja, den Saab 9000, warum gibt es das viermal?
Weil, ja, weil er baugleich,
also baugleich, ja, mit, ist mit einfach, ja, baugleich, ja.
Nein, baugleich ist relativ,
also die 164.
Plattformgleich, so, ne?
Genau. Hm?
Plattformgleich ist,
genau, 164er, glaube ich. Und die Türen, ne, sind gleich. Mhm. Die Türen, 164er, Chroma.
Genau.
Thema. Saab 9000, Lancia Thema.
Genau.
Genau.
War mal ein gutes Auto.
Ja, hört man immer. Ich habe hier auch mal einen 9000er verkauft, ein CD, eine Limousine. Auch ein Turbo kam aus Japan mit nur 12.000 Kilometern, blauer, war wie neu, blau-metallig.
Sind auch interessanterweise selten geworden, weil die ja auch eine Zeit lang dann auf einmal gar keinen Markt mehr hatten, ne? Also so 2000er.
Keinen Marktwert, dann geht auch keiner, investiert halt auch keiner in die Autos, ja, ne? Und dann sind die irgendwann,
ja, Saab-Werkstätten, ne, waren auch nie, ne, billig, ne?
Weg, also, geht's, ab nach Afrika.
Du? Saab-Werkstätten, hm, waren auch nie wirklich billig, ne? Nee. Also Saab-Werkstätten
war immer, ne, Premium, ne?
Saab war ja auch keine, das waren ja auch keine billigen Autos neu.
Nein, aber die waren ja so komplex, dass du natürlich gerade oftmals, weil es halt Turbos waren, auch nicht überall hinbringen konntest. Ne? Mhm. Nicht, mhm, jeder konnte daran schrauben.
Nee, ist richtig.
Ja. Ah, cool. Und dann? Was kam danach?
Jo, was kam danach? Bei den Bussen ist vielleicht noch eine lustige Anekdote. Ich habe damals eine Ersthand-Pritsche gehabt, T2, für 50 Mark gekauft mit vollem Tank, lange Zeit gefahren tatsächlich, in Marino-Gelb, weiß was hieß, war die, glaube ich, 50 Mark. Und mein zweiter T2-Bus war tatsächlich ein T2A, AB-Modell, muss man fast sagen, der die größeren Rückleuchten hatte, Original Westfalia, für 1.500 Euro damals gekauft, nee, für 800 gekauft, ein bisschen auf roter Nummer gefahren. 07er gab es damals schon, auch mal auf dem ein oder anderen VW-Treffen gewesen und damals für 1500 Euro einen Arbeitskollegen, den er irgendwann nach einem Jahr weiterverkauft. Und da hat man noch gedacht, Mensch, hast du einen guten Schnitt gemacht. Mhm. Ne? Aber wenn ich heute mal so gucke, was kostet ein original weißer Westfalia mit 2 Liter Motor, das ja, wird ja, dann gut, schlecht sein. Aber das war damals halt so. Ne?
Gut, bei den Bussen ist es aber tatsächlich, finde ich, eine Entwicklung, die überproportional ist. Also ich will nicht sagen, dass sie nicht nachvollziehbar ist. Sie ist schon irgendwo nachvollziehbar, weil die Menschen finden dieses Auto halt immer Kult. Mhm. Aber das ist schon wirklich sehr, sehr teuer. Ne? Also da geht es ja wirklich nur noch darum, eben eins von diesen Fahrzeugen zu haben. Was nutzwert, kann man sich 3 Autos kaufen von dem Geld und hat mehr davon. Ne? Also das ist irgendwie speziell.
Also das ist ja so alles so die Zeit jetzt frühe 90er Jahre, 90 bis 2000, was war denn da noch alles? Ein Ford Taunus hatte ich noch, einen ganz coolen V6 mal mit Vinyl darin, Silber, den bin ich auch immer ein bisschen rumgejuckelt. Das war so die Zeit der 07er Nummern. Wir hatten fast die allerersten 07er Nummern bei uns im Kreis und wo wirklich jeder noch gedacht hat, wieso wie hat der eine rote Nummer, der ist auch kein Autohändler.
Bei uns war das auch so, wir haben die 071 in SFA 071.
Ja.
Konntest du noch mit, auch in kurz dann und dann eben 071
noch. Und das war ja damals auch noch einfacher, du musstest kein TÜV haben oder so, du konntest einfach ein Auto kaufen, dir das selbst eintragen, musstest nicht zur Zulassungsstelle hingehen, das eintragen lassen oder so, du warst sozusagen selbst Herr deiner Papiere sozusagen. Und da sind wir natürlich, haben wir aus der Avis, wir haben irgendwie jede Woche fast irgendwie bei uns im Freundeskreis, hat ja irgendeiner ein neues Auto, Preisklasse günstig, heute gesucht sozusagen, aber das waren so die Autos, die man früher günstig kaufen konnte. Und da hatten wir irgendwie immer mal ein anderes Auto, ne? Das habe ich dann, den Taunus habe ich da auf rote Nummer noch durchgefahren. Dodge W200 in King Cab Ausführung mit Longbed, Big Block habe ich gefahren, mit Kettenlenkrad, was sie mir mal auf dem Hof geklaut haben. Kann ich morgens rein, das Kettenlenkrad weg. Ich so, hä, was ist das
denn? Gut, nimmst du einen Engländer, damit kannst du auch lenken.
Ja. ja, was war da so noch in der Zeit? Ja, Minis, wie gesagt, relativ viele. 1000er, 1100er, 1300er Minis. Cooper. Was kam in der Zeit? Ja. Gab es denn da noch so?
Hast du dann irgendwann mal gesagt, ich will mir jetzt mal ein Auto kaufen, was ich länger habe? Also wirklich, wo ich mal sage, Mensch, bin jetzt erwachsen, ich will jetzt ein Auto kaufen, das und das unbedingt und den will ich dann auch immer behalten. Kam so eine Phase?
Ich hatte ja den Käfer immer, ne? Den habe ich ja heute noch, ne? Das ist ja immerhin, mein Alibi, ne? Dazu.
Alibi weggestellt hinter Regalen,
also mit abgeschraubten Kotflügeln. Dafür war das Interesse viel zu groß, irgendwie so diese verschiedenen Autos. Also wenn man jetzt, es gibt viele, die sind so auf einen Typ fixiert und beißen sich da auch rein. Die kennen nachher wirklich jedes Detail von diesem Auto und die Geschichte. Mich haben viele Autos immer interessiert. Viele Autos haben so viele schöne Facetten und auch Eigenarten, die man so irgendwie lieb gewinnt. Deshalb war der Entdeckerreiz immer groß, auch mal was anderes auszuprobieren. Also meistens muss man fast ehrlich sagen, also die meisten Autos habe ich weniger, also nach um und bei 2 Jahren habe ich immer so das Gefühl gehabt, jetzt kann es auch mal wieder was anderes sein. Bei normalen Alltagsautos oder so. Ne?
Wann hast denn du bei Porsche angefangen damals?
96 oder 97 war das.
Und kam dann schon der Reiz, dass du gesagt hast, ich will auch irgendwann mal so ein Ding haben?
Ja, der ist natürlich bei Käferfahrern immer da, ne? Mal so ein Auto zu haben. Und ich habe es tatsächlich auch noch während meiner Ausbildung geschafft. Ich war tatsächlich der erste und einzige Auszubildende, der während seiner Ausbildungszeit schon mit dem Elfer kam.
Ach, tatsächlich ein Elfer dann auch gleich. Okay, also nicht irgendwie mal,
welches,
ja.
Welches Modell denn?
Nimm mal ein F-Modell? Boxster oder so.
Nee, aber ein F war tatsächlich mein erster eigener Elfer. Aber gefahren, den ich wirklich fahren konnte, das war ein 3,0 SC damals. Mhm. Kann ich ja mal kurz die Geschichte dazu erzählen. Also mein erster eigener Porsche war tatsächlich eine Ölklappe tatsächlich.
Oh, mega gesucht.
Rolling Restoration kann man dazu nicht sagen. Das Auto war rollbar und die Karosserie war komplett fertig. Die habe ich für 3.500 D-Mark damals gekauft. Eine Ölklappe mit Brief und durchgeschweißt und alles. Und dann dachte ich, Mensch, den machst du dir fertig. Aber wie gesagt, ich war Auszubildender damals und hat dann nie so ganz gereicht. Und dann hatte ich ein zweites Auto gekauft, auch aus der Avis. Auch eine ganz geile Geschichte eigentlich. Komme ich an, war ein auf gelb breit gebaut und so ein bisschen im Luden-Style. War aber tatsächlich ein Carrera 2.7, also der mit dem 911-83 mit dem MFI-Motor, für 7.500 damals gekauft.
Mit dem Motor drin?
Ha?
Mit dem
Original? Mit dem Motor drin. Das hat damals keinen Menschen interessiert und den Typen schon gar nicht, der das wusste. Weil ich habe es zuerst auch gar nicht geschnallt, ehrlich gesagt. Ich musste da auch dreimal drauf rumdenken und nachher eine Motornummer geguckt und so. Weil das Auto war halt umgebaut, ne? War ein G-Modell, war breit gemacht und innen ein bisschen andere Leder bezogen und so. Aber war halt ein originaler 2,7er MFI für 7,5 gekauft.
Ein 74er.
75. Genau, aber die waren damals auch nicht so teuer. Das hat keinen Menschen so wirklich interessiert.
Nee, ich hatte auch mal einen im Top-Zustand, so ein 2,7er in Blutorange mit schwarzen Sitzen, mit dem RS-Motor. Da habe ich keine 30.000 Euro für bezahlt für das Auto, im wirklich guten Zustand. Habe da ein bisschen über 30 gekriegt und habe mich gefreut, den Schneekönig. Ich bin ein Jahr mit gefahren. Aus heutiger Sicht hätte man ihn mal besser behalten.
Wie liegt sowas heute? Ich habe da jetzt auch kein Gefühl für, weil die Autos
so... Ist ganz schwierig. Also das Problem ist, es gibt kaum Top-Autos. Sie sind meistens irgendwie verbastelt. Ich würde jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, für ein Top-Coupé kannst du vielleicht 150 bezahlen.
Ui, tatsächlich?
Ja, die waren aber schon höher. Die waren schon bei, da stand schon eine 2 vorne dran.
Aber das ist dann keine Ölklappe, oder?
Nee,
das ist ein G-Modell. Nein, weil die Ölklappen, da weiß ich, aber...
Das ist ein G-Modell.
Okay.
Und das ist die einzige Art im G-Modell praktisch, also der Carrera RS wurde ja weitergebaut, nur mit G-Modell-Karosse. Mhm. Also hat Motor, Achsen, Bremsen, ist alles wie im RS27. Und da gab es übrigens eine ganz witzige Sonderserie nochmal. Wir nennen die mal 1, 2, 3. Es gab im Modelljahr 76, viele gar nicht kennen, nochmal 123 Stück davon. Hat Porsche aus Restbeständen nochmal eine S nachgebaut sozusagen. Und das ist eine ganz lustige Sache, weil das ist die einzige Möglichkeit, ein Porsche mit RS-Motor in einer verzinkten Karosserie zu fahren, weil die schon verzinkt waren. Und dann haben die aber wieder den einfachsten Teppich vom frühen G-Modell, von dem schmalen G-Modell genommen. Der hatte keine E-Fenster und so weiter. Und so ein 1, 2, 3 kostet sicher 200.000, wenn du einen findest.
Vielleicht da nochmal für die Hörer, die das nicht wissen. Und ich wollte es auch schon mal gerne mal beschrieben haben. Erklär mal, was eine Ölklappe bedeutet in diesem Fall.
Ja, die Ölklappe, da ist ja der... Normalerweise wird beim 911er ja halt das Öl hinten aus dem Motorraum, also bei geöffneter Klappe, in den Öltank eingefüllt. Und die Ölklappenmodelle, die haben im Seitenteil auf der rechten Seite wie so eine Tankklappe zum Öl einfüllen. Der Legende nach haben die das halt damals wieder weggenommen, nach einem Jahr direkt aus dem Markt, weil halt zu viele von den Tankwarten und von den Muttis halt da den Tankrüssel reingehalten haben und die Autos da betankt haben,
das der Auto Legende geflutet nach. Haben. Den Motor geflutet haben mit Sprit.
Ja, das war die Legende dazu und deshalb ging das wohl relativ schnell raus vom Markt, aber wie gesagt, den habe ich, wie gesagt, schnell wieder verkauft und habe mich dann an den...
Man muss ja mal sagen, ich meine, Porsche war ja damals schon in Anführungsstrichen ein Premium-Produkt oder ein teurer Sportwagen. Das ist echt eine Sauerei, das Öl zu kontrollieren. Ne? Bei so einem alten F- oder G-Modell machst du da den Tank auf, weil muss ja warm sein bei laufendem Motor, muss 60 Sekunden laufen, mit der Ölstelle überhaupt stimmt da oben drin, in dem Überlauf. Und dann ziehst du da mit deinen Fingern diesen heißen, komplett ölversifften Stab raus. Der ist so heiß wie das Öl und das ist eine Riesensauerei eigentlich. Das hat man ja erst, der 964 hat ja dann so einen eigenen kleinen Messstab an der Seite mit so einem gelben Punkt. Da hat man das jetzt ein bisschen sauberer, aber auch noch eine Sauerei.
Tatsächlich, das war immer so.
Deshalb war die Ölklappe, eigentlich war das eine gute Sache. Von der Idee her war das ja geil, aber dann muss man es auch bedienen können, ne?
Ich hab das übrigens vorhin schon gesagt, deshalb habe ich dir eben hier kurz das Bild gezeigt. Ich hatte ja einen einzigen Porsche 911 in meinem ganzen Leben ja auch. Und das Checkheft ist auch hauptsächlich von Dennis unterschrieben worden. Also der war auch immer bei ihm. Er konnte sich auch an das Auto erinnern, an die Vorbesitzerin. Kenn ich
sogar die beiden Vorbesitzer noch.
Ja, also auch das ist ja immer sehr speziell. Man denkt, das ist bei Verkäufern so, ist aber auch bei Menschen und Kollegen in der Werkstatt so, dadurch, dass bei Porsche auch die Individualität der Fahrzeuge so hoch ist, hat man häufig, wenn man die Menschen dann einmal gesehen hat und das Auto, bringt man die wieder zusammen. Und das ist ja jetzt locker 10 Jahre her. Also ich habe das Auto vor 7 Jahren gehabt. Witzig, dass du dich daran erinnern konntest sofort, ne? Ja, da hast du also die 2911er gehabt und...
Einer, der die Ölklappe musste weichen, als ich den gefunden hatte, hat gesagt, okay, das ist das komplettere Auto, muss keine Teile mehr sammeln, habe ich den gekauft. Der hat damit irgendwie einen Schaden gemacht, denke ich mal, weil war überall so ein bisschen zerdengelt und der hatte den, glaube ich, versucht, also meine Idee war dabei, der Motor tackerte ein bisschen, der wollte den überholen, hat nicht richtig geklappt, der lief nicht richtig und danach hat er damit einen Versicherungsschaden gemacht, glaube ich, weil der war so leicht verunfallt. Was? Aber
macht denn sowas?
Sah so ein bisschen gefaked aus, das ganze Thema. Mir war es egal. Das war ein Elfer in meiner Preisklasse, den ich mir gerade so eben leisten konnte.
So in die Leitplanke rein, ne? So Streifen an der Seite. Ne?
Und der war gelb?
Der war knallgelb nachlackiert, ja, und innen auch schwarz-gelbes Leder nachgeledert.
Ja, also quasi wie eine Maya-Leder.
Ich habe erstmal bei meinen Eltern ins Carport gestellt sozusagen und auf Kohle gewartet. Und mein Daddy, der hat damals den 3,0 SC gefahren. Der hatte dann immer Mitleid mit mir, dass ich irgendwie mit allen Mitteln versucht habe, irgendwie mich an einen neuen Elber ranzumogeln. Und der hat gesagt, komm, wir machen das jetzt mal so. Bei seinem SC, da war das Getriebe nicht mehr so richtig fit. Und der 2,7er, der hatte ein relativ gut überholtes Getriebe. Hat gesagt, komm, wir machen das mal so. Du verkaufst die Kiste, behältst das Getriebe und ich verkaufe dir meinen SC und kaufe mir dann 3,2er.
So, das ist dasselbe, 9,15er Getriebe, ne?
Genau.
Getriebe ist dasselbe gewesen, ne?
Ja. Und dann hat er gesagt, okay, cooler Deal.
Welche Farbe
dann
hatte der
kann
SC?
Ich mich irgendwie, und ich konnte den ein bisschen abstottern, habe 15.500 damals an meinen Daddy bezahlt für den 3 Liter SC.
Klingt fair.
Das, was ich hatte, aus dem Verkauf von dem 2,7er, den ich auch fürs Gleiche wieder weiterverkauft habe, habe ich ihm direkt gegeben und den Rest abgestottert. Vater hat sich dann seinen 3,2er gekauft, hat einmal abgegradet und ich saß dann auf einmal als Auszubildender im 3 Liter SC. So, das war natürlich eine Farbe? Ganz geile Sache.
Farbe?
Dunkelblau Uni.
Oh, selten. Schön.
Das ist selten beim SC. Das sind 204 PS schon?
204 PS schon, mit schwarzen Turbositzen und mit 15 Zoll Fuchs in 8 Schön. Zoll sogar hinten.
Also super. War damals schon super. Ganz, mega.
Ganz cool. Geiles Tolle Auto Optik. Gewesen. Und mein Werkstattmeister war im Porsche Zentrum, der, mit dem hatte ich immer einen sehr, sehr guten Draht, der hat mir dann auch mal gesagt, dass der Geschäftsführer ihn angesprochen hatte und meinte so, Mensch, auf den Neumann, da müssen wir mal ein bisschen aufpassen, das kann nicht sein, dass der hier mit dem Elfer zur Arbeit kommt, das
ist ja nee, klar, der nimmt bestimmt immer alte schwarz, Teile
achten
mit.
Sie da mal
ja,
drauf.
Ja, ja. Ja, aber das ist ja, genau, das ist ja tatsächlich so typisch und klassisch, es gibt ja eine Menge Menschen, die eine Leidenschaft dafür haben und die fallen natürlich immer dadurch auf, ne? Also das ist halt so.
Übrigens muss ich nochmal eine Lanze brechen für diesen 204 PS Motor. Ich finde es einer der geilsten Motoren. Ich finde, die fahren so extrem gut, die Autos. Also unglaublich. Überhaupt der SC so verkannt. Immer so der billige Jakob in den letzten Jahren gewesen. Ne? Oder heute auch noch so ein bisschen. Ja. Also langsam dreht sich da der Wind ein bisschen, glaube ich.
Es gab natürlich, oder gibt den 3,2er ja natürlich auch noch, der ja sicherlich nicht schlechter ist vom Motor her. Also das ist schon der komplettere Elfer in irgendeiner Art und Weise, finde ich.
Klar.
Aber wie du schon sagst, gerade der 204 PS Motor ist nicht viel schlechter. Und auch bei den noch kleineren SCs, 180, 188 PS, da sagen wir, viel zu wenig. Aber auch die fahren gut, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Also,
Die sind nicht so schwer, haben nicht viel Schnickschnack. Also ganz ernsthaft, das ist unterschätzt.
Das ist so ein bisschen pures Fahren, ne?
Ja, nee, so ein 204 PS, also wenn du einen mittelmäßigen 217 PS Cut hast, und 3,2 hast du keine Chance.
Der ist ja, der gerade SC die sind extrem träge.
Ja. Mhm. Und gerade das Ansprechverhalten beim SC ist so geil. Du drückst da drauf.
Das stimmt.
Wow! Und dann dreht er direkt hoch. Mhm. Und der 3,2er mit seinen Steuergeräten, da trittst du drauf und passiert erstmal nichts.
Muss erstmal gerechnet werden.
Genau, und dann bei 4000 Umdrehungen, dann geht's zur Sache. Ich mag eher diese alte Charakteristik von dem neuen Elfer. Aber das ist ein anderes Thema.
Aber dann, Dennis, war ja deine Ausbildung irgendwann vorbei.
Mhm.
Und dann kamen die großen Scheine aufs Konto.
als Geselle, ja.
Wie ging es denn weiter?
Falsches Gewerbe ausgesucht zum Geld verdienen. ja, wie ging es weiter? Für mich oder autotechnisch?
Autotechnisch.
Beides. Autotechnisch muss man tatsächlich sagen, habe ich tatsächlich diesen wunderschönen SC damals gegen einen Golf 1 wieder eingetauscht.
Nein.
Ja.
Aber nicht wirklich getauscht, hoffentlich.
Doch, ich glaube, das war sogar wirklich so.
Was war denn da
lass
los?
Lass mich kurz überlegen, das war ich sogar wirklich so. Und zwar ein guter Freund von mir hatte damals einen der allerersten Umbauten Golf 1 GTI. Kleine Rückleuchten damals noch, frisch restauriertes Auto. Optisch original, innen original, aber halt mit einem 1,8 Liter Turbomotor drin, den es damals halt nur im TT schon gab und in einigen Audis. Und die waren halt brandneu, die Motoren. Das war einer der ersten Umbauten in ganz Deutschland. Und das Ding hat mich so kirre gemacht. Und der wollte aber unbedingt gerne meinen SC haben. Und dann dachte ich, oh Mensch, mache ich das nun oder mache ich es nicht? Und ich habe es gemacht.
Okay, das heißt, du hattest dann Golf 1 mit 200 PS?
Ja, der hat sich angefühlt wie 300, aber ich war mal auf dem Leistungsprüfstand damit. Es waren tatsächlich nur kurz über 200.
Ja,
aber der wiegt ja nichts, ne? Muss ja brutal abgehören.
Tacho ging 250, das Ding, ne? 4 plus E-Getriebe drin, vom relativ langes Getriebe. Und da konntest du tatsächlich auch
4 plus E, Formel E.
Ja.
Kennt ihr das noch?
Ja, ich kenne das noch.
Auf dem Passat, so ein Schild drauf, Formel E, ne? Energiespar mit ganz langen Übersetzungen.
Stimmt, ja. Das gab es doch bei Audi auch.
Formel E, nee.
Nicht? Gab es das nur bei dem VW?
Das hieß nur bei VW Formel.
Nur bei den, ja?
Ja, 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 ja.
Bei Audi. Die waren halt lang übersetzt und deshalb, also auf der Autobahn konnte man sich schon so ein bisschen mit den Motorrädern battlen, vielleicht nicht die größten, aber die kleinsten. Und Tacho war dann tatsächlich 250 mit dem Golf 1. Vor 20 Jahren war das schon ganz gut, ne?
Ist wohl richtig, aber ist ja die Frage, ob man 911er dafür opfert, ne?
Ich habe ihn leider geopfert. War natürlich wieder sehr kontrovers zu Hause, wie schon beim ersten Golf GTI. Ob ich jetzt unbedingt einen Porsche weggeben muss für einen Golf 1, aber.
Und dann auch mit doppelter Leistung. War ja
voll geschäftsfähig und erwachsen. Ne?
Aber hast du hoffentlich nicht kommuniziert, dass er die doppelte Leistung hatte wie der erste GTI?
Naja, das wird dem Vater wohl nicht verborgen geblieben sein, weil der hat ja auch ein bisschen.
Auch Automobilist gewesen. Eben.
Aber nochmal die Frage, die du gerade gestellt hast: Welche Farbe hatte der Golf dann?
Silber.
Ah, okay.
Ganz klassisches Silber, silber-schwarz halt und sah auch ganz original aus. War ein schönes Auto, aber der ist mir abgebrannt.
Oh, ja. Turboladerschaden.
Ich weiß es nicht ganz genau, ich habe es nie ganz rausgefunden. Ich vermute, eine Spritleitung abgegangen oder so. Das war tatsächlich, war ein bisschen doof. Ich hatte einen VW-Bus T3 gerade, die sind ja damals auch leider sehr oft geklaut worden alle. Ja. Als Ganzjahresauto und der Golf, der war als war ein 07er Fahrzeug oder
nein,
so, beziehungsweise
das
Saisonfahrzeug.
Heißt, er war nicht versichert, richtig.
Ich war mit dem damals im Netterfeld im Porsche-Zentrum, mein VW-Bus stand da in der kleinen Kollaustraße, ist eigentlich vis-à-vis 20 Meter vom Geschäftsführerbüro entfernt. Und damals als Geselle hatte man seine Autoschlüssel immer in der ersten Schublade. Und irgendwann war mein Bus in der Mitte des Tages einfach nicht mehr da zu Mittag. Ich so zu den Kollegen, Leute, geguckt, Schlüssel ist da, okay, Leute, komm, wo habt ihr den Wagen geparkt, so nach dem Motto, ne? Hey, so, nee, sie hat hier keiner deinen Schlüssel genommen oder so. Und ich so, schon gedroht, ja, dann muss ich jetzt die Polizei rufen. Ja, dann muss ich die Polizei rufen. Und da dachte ich, scheiße, ist ernst.
Wann war das genau? Sagst du das Jahr noch?
Nee.
2002, 2003?
Kann sein, ja.
Hast du den geklaut?
Ja, nee, ich fühle mich nur gerade, also sorry, ich will dir jetzt nicht die Story rauben, du erzählst bitte gleich an dem Punkt ganz genau weiter. Genau dann war es bei mir auch so, ich hatte meinen ersten 500e, den hatte ich auch nur haftpflichtversichert, weil die damals ziemlich teuer in der Versicherung waren, ne? 500e, Mercedes natürlich, 124er. Und bin damit auch zur Arbeit gefahren, immer nur bei gutem Wetter bin ich den gefahren. Und den haben sie mir auch mittags aus der Parklücke um die Ecke bei mir am Heidenkampsweg geklaut. Ich kam abends dahin, dachte, weil da eingeschränktes Halteverbot war, bin ich wohl abgeschleppt worden. Ich habe die Polizei angerufen zu dem Zeitpunkt und das wird bei denen nicht anders gewesen sein. Ich habe die angerufen und gesagt, sie haben bestimmt mein Auto abgeschleppt und haben gesagt, nee, das ist bestimmt geklaut, wir haben heute nichts abgeschleppt. Und also wirklich die erste Antwort war, das ist bestimmt geklaut. Ich habe denen nicht gesagt, dass das ein Mercedes ist oder irgendwas. Das war eine super heiße Zeit und die Kiste war weg. Und die Kiste war nur haftpflichtversichert und ich stand da wie blöd. Ich wollte das gar nicht glauben.
Ja, kam dann auch Polizei und wie gesagt, Auto auch weg gewesen und Polizei auch, ja, T3 VW-Bus, war eine Zeit, wo die Dinger halt wirklich viel geklaut worden sind. Ich hatte Teilkasko, hab dann aber leider nur den Zeitwert mit ein bisschen Aufschlag für einen 86er VW-Bus bekommen, obwohl der echt für damalige Zeit extrem geil umgebaut war. Durchlackiert, Porsche-Räder drauf, frischer, überholter Turbodieselmotor drin, Fünfgang. Ein extra, was ich immer sehr geil fand, großes Stahlschiebedach, ein Quadratmeter, haben alle meine T3s gehabt, bis auf einer. Und der war dann halt weg, der Wagen. Ich habe damals wirklich relativ viel Geld in das Auto gesteckt und auch bezahlt, aber ich habe knapp über 15% vom eigentlichen Wert habe ich bekommen, ungefähr, denke ich mal.
Boah.
Da habe ich gedacht, scheiße, okay, du hast den silbernen besagten Golf 1 ja noch, irgendwie musst du jetzt über den Winter kommen. Rote Nummer rangemacht, wollte ihn in die Firma fahren, um den Winter fit zu machen. Alles in der gleichen Woche fängt das Ding Feuer auf der Autobahn. Naja, vorne gebrannt, alle Lastwagen vorbeigefahren, wo ich noch gedacht habe, ihr Arschlöcher, ihr habt alle einen Feuerlöscher an Bord. Irgendwann hat ein Privater angehalten, einmal seinen kleinen 1 Kilo, 2 Kilo Löcher rein, brennt weiter. Irgendwann kamen dann auch 3 Löschzüge, weil das ja Autobahn war. Und naja, hat das Ding halt ausgemacht und dann hatte ich halt einen halb verbrannten Golf 1 bei mir rumstehen und einen geklauten VW-Bus. Das heißt, so alles von meinen automobilen Kapitalwerten war relativ schnell aufgebraucht in der Woche.
Scheiße.
Zumal der Golf 1 auch über die rote Nummer nicht Teilkasko versichert war. Ne? Also Eben. Das Geld war auch weg, da habe ich irgendwie als halb verbranntes Gerippe noch 1.800 für gekriegt.
Ich weiß, wie du dich vom gefühlt VW-Bus. Hast.
Ja, und dann erstmal wieder einen Saab 9000 gekauft, um sich wieder nach oben zu boxen. Oh ja, Elber war weit, weit weg zu dem Zeitpunkt, also keine Chance, sich irgendwie an Elber daran reinzumogeln. Ne? Mein nächster Porsche war dann tatsächlich schon der 964, glaube ich.
Mhm. Okay.
964, auch als Inzahlungnahme aus dem PZ. So Soll ich euch den Preis nennen, was die gute Frau bekommen hat vom PZ dafür?
Für nee, das Auto? Das 21.000.
Sie hat sich damals einen 996 gekauft. 21?
Nee, das auch noch mal noch ein bisschen weniger.
Helmut Bormann hat eben übrigens in Zahlung genommen.
Helmut, ja, sei gegrüßt, Helmut. Ey, war mein Kollege von mir, von Mercedes. Ganz netter Mensch.
Also die Frau, die den 996 damals gekauft hat, hat für ihren 964 C2 geschaltet, mit Wartungsstau allerdings, muss man sagen, aber ein sauberes Auto, war dritter Hand, hat die vom PZ 8.800 Euro bekommen. Ich war total scharf auf die Kiste, konnte mir den mal nicht leisten, hab den gleich wieder Vater. Da ist ein 64er, weg mit dem 3-2er.
Es ist bald Weihnachten, ja. Junge, wir haben Januar.
Und dann musste ich natürlich mit einem kleinen Aufschlag irgendwie, die hatten sich da irgendwas zusammenkalkuliert, war für mich aber auch völlig okay, weil günstig für den Zeitpunkt auch immer noch, wir haben 11.000 Euro damals für das Auto bezahlt. Hat den Vater dann eine Zeit lang gefahren, bis ich dann irgendwann mal, wir haben den so uns geteilt, bis ich dann irgendwann mal innerstädtisch die Kurve nicht richtig gefunden habe, bisschen ins Driften gekommen bin und bei der Dekra auf dem Prüfgelände irgendwo gelandet bin. Und dann musste ich ihm sozusagen mit leichten, kleineren Schäden, war aber wirklich nichts Dolles, habe ich ihm damals meinen Vater abgekauft. Ne? Das heißt, also den Wagen habe ich dann wirklich auch 15 Jahre gehabt und also mindestens einmal restauriert und den habe ich jetzt mit wirklich, wirklich Tränen dieses Jahr verkauft. Habe ich wirklich lange gehabt und wirklich bei der letzten Tour, wo ich mit ihm nach Hause gefahren bin, habe ich wirklich Tränen in den Augen gehabt. Ich habe so eine halbe Stunde Fahrtweg nach Hause und mal mindestens 15 davon habe ich echt geheult, weil ich wusste, ich bringe den nächsten Tag nicht wieder mit.
Oha. Ja, 15 Jahre ist eine lange Zeit. Mhm. Krass.
Aber er hat einen Ex-Kollege gekauft aus dem PZ. Der war früher Juniorverkäufer in der Eifelstraße. Ist mittlerweile in der Händlerorganisation für Alpha tätig. Der hatte das über die sozialen Medien gesehen, dass ich den verkaufe. Der hat gleich gesagt, du, ich setze mich morgen ins Flugzeug, komm vorbei. Den wollte ich immer haben. Ach, also witzig. Ist er ein bisschen in der Familie geblieben. Das hat mich gefreut.
Witzig, also das heißt, er hat ihn immer auf dem Parkplatz gesehen quasi und hat immer gesagt, so ein schönes Ding. Und ja, cool. Ja, das ist aber dann auch ein schönes Gefühl, wenn man weiß, dass er in gute Hände gekommen ist.
Ja.
Aber ich vermute mal, da kam was nach.
Muss, ja. Ist eigentlich überhaupt nicht meine Gehaltsklasse, aber ist der Nachfolger von dem GT3 RS, der gerade hinter dir ist. Ich habe jetzt gerade als Sommerauto aber auch nur angemeldet, 997 GT3 RS.
Ich habe sehr emotionale Bilder gesehen, als du ihn bekommen hast.
Ja, ja.
Ich glaube, das war genauso emotional wie das Weggeben des 964.
War denn schon so ein bisschen Trostpflaster sozusagen. Das war natürlich groß in dem Fall und die Neugier aufs neue Auto da auch groß. Ich hatte eigentlich nie damit gerechnet, dass ich mir überhaupt, das ist eigentlich überhaupt nicht meine Gehaltsklasse eigentlich so ein Auto, oder auch nie gewesen früher, dass ich mich da mal irgendwie ranmogeln kann. Aber die Preise, die es für einen 64er gab, die haben halt irgendwo hingegeben, dass es relativ gutes Geld gab prinzipiell für ein gutes Auto. Den habe ich relativ günstig bekommen, weil er viel Kilometer hat. Das konnte ich dem Inhaber auch irgendwie klar machen, dass die meisten, die so ein Auto suchen, halt den wegstellen und den nicht die mit den meisten Kilometern am Markt nehmen, sondern die mit den wenigsten Kilometern. Konnte ich dem ganz gut klar machen, aber ein ganz gutes Auto kaufen können. Ich habe dann auch unser Familienauto zusätzlich verkauft, sehr zum Leidwesen meiner Frau, unseren einzigen großen Kombi. dann noch ein bisschen was draufgelegt und dann ging das irgendwie. Ne? Deshalb musste ich jetzt ja wieder einen Kombi kaufen. Das heißt, ist dann der Avant. Ne?
Das kannst du auch gleich nochmal erzählen, ja. Aber ja, wie gesagt, ich habe irgendwie die Bilder gesehen, wie du den anderen bekommen hast und habe gedacht, oh, das, weil das Auto ist ja schon ein echter Performance-Flieger. Mhm. Sowas würde ich gerne nur mal fahren, um mal zu wissen, wie sowas fährt, weil ich glaube, ja, das ist halt schon Performance pur, ne?
Ist halt mega, weil es ist auch emotional noch so ein Auto, wo ich mich gut mit anfreunden kann, ist der letzte ehrliche 911er aus meiner Sicht, wo halt mit einer mechanischen Lenkung, keine elektrische Lenkung, gerade das Modell noch, letztes Modell mit einem Metzger-Motor und so ein hochdrehender Metzger hat schon seinen Charme. Ne?
Groß und artig, ja, keine Frage. Und jetzt hast du uns vorhin kurz Bilder gezeigt von einem wunderschönen Audi.
Ja, es fehlt ja jetzt prinzipiell wieder das Familienauto und auf ein modernes Auto hatte ich irgendwie überhaupt keine Lust. Meine Frau sagte zwar, wollen wir nicht mal irgendwie ein moderneres Auto haben? Ich so, nee, ich guck mal, was die Klassiker noch so hergeben an familientauglichen Autos. Ja, und dann war ich dann vor 2 Tagen in Ingolstadt und habe tatsächlich aus erster Hand einen Audi 100 Quattro als Avant gefunden mit Turboaufladung. Ferdinand Pirch ist ein Langzeitauto und das wirklich aus erster Hand mit Vorbesitzer 1927.
Wahnsinn. Auch ein Auto für die Garage 11, ne Jens? Findest du nicht?
Ja, 1927. ernsthaft? 1927?
Ist der Vorbesitzer geboren, ja.
Ja, ist der hier von dem Mercedes, der hier gerade reingekommen ist, auch.
Ach, tatsächlich?
Ja, 1927 geboren.
Ja, witzig, ne?
Die der 230e, genau.
Ja. Krass, ne? Das passt, ja.
Das passt. Und der, aber ist der schon tot oder lebt der noch?
Der ist schon tot.
Der ist schon tot.
Seine Frau lebt noch und die hat es nochmal probiert. Also er ist gestorben, seine Frau hatte das nochmal probiert mit Autofahren, aber
passt nicht.
Festgestellt, dass sie jetzt auch knapp 90 ist und es geht nicht mehr.
Was ich tatsächlich sehr, sehr spannend finde, ist, wenn das Auto aus Ingolstadt kommt, ne, wie findet und bekommt man so ein Auto? Weil normalerweise würde man ja davon ausgehen, Mensch, das Auto ist in Ingolstadt. Wenn es in Ingolstadt nicht Fans gibt von Audi, die genau auf so ein Auto Bock haben, dann weiß ich auch nicht. Und dann kommt einer um die Ecke, hier aus Hamburg-Nord, hätte ich fast gesagt.
Das ist ein 86er Audi 100 im Grunde genommen ja eigentlich nur. Ne? Also naja. Da musst du schon ein paar Freaks finden, die sowas geil finden.
Da gibt es schon genug von.
Ich habe es dem Freund und Kunden von mir gezeigt. Ey geil, guck mal, was ich gefunden habe. Der guckt mich erstmal mit großen Augen an. Und der ist auch so ein bisschen affin, fährt auch 964 und so. Ich sag, was willst du damit denn? Willst du damit Crashcar fahren? Ich so, hallo, das ist mein neues Familienauto, weil das ist halt unterm Radar von vielen halt noch. Ne? Und dann war es auch noch eine schlecht geschriebene Anzeige, 3 schlechte Fotos.
Das ist gut. Genau, das ist immer tatsächlich eigentlich ein Garant dafür, dass es dann eben nicht irgendein Zwischenhändler ist, sondern eben jemand, der sagt, ich muss das jetzt mal machen, aber Bilder weiß ich nicht, wie man das macht.
Das Auto war deutlich besser, als ich es überhaupt erwartet habe. Ja, cool. Die Fotos waren wirklich schlecht, der Anzeigentext einfach nur 3 Zeilen geschrieben. Und da dachte ich, ich habe den schon lange beobachtet und ich dachte, die anderen wurden dann allerdings, jetzt rufe ich den mal an. Und das hörte sich dann ganz gut an und so. Und dann, als ich dann ankam und das Auto sah, dachte ich, Bombe, der ist auch noch richtig gut beisammen hier.
Ja, welche Farbe hat er? Ich habe das eben nicht erkennen. War es dunkelblau oder ist
ja,
das?
Ja, dunkelblau-metallig.
Dunkelblau-metallig. Wahnsinnsfarbe für das Auto, muss ich gestehen, weil passt halt einfach gut zu dem Wagen. Allradantrieb, 165 PS, damit ist man ja auch immer noch sehr, sehr gut unterwegs. Mhm. Das fährt sich auch verhältnismäßig modern. Die Autos sind feuerverzinkt. Das war ja damals auch immer das, ich sag mal, die große Werbung von Audi damals. Pro Conten, da ist es wieder.
Ja, ja? Die Werbung noch früher, ne? Mit genau. Der Zigarettenschachtel.
Genau, genau. Und ja, von daher, also eigentlich finde ich ein Klassiker, der schon lange H-Kennzeichen hat, den man heute im Alltag fahren kann und mit dem man alles Mögliche anstellen kann. Ne?
Ja, also wirklich, man kann heute noch gut mitschwimmen. Er ist einigermaßen sicher, der Wagen. Ist irgendwie so ein bisschen outstanding von der Optik. Hat was Eigenes, finde ich, mache ich ganz gerne. Richtig. Und das ist ja das Schöne so an den Autos aus den 80ern und auch vielleicht noch 90er Jahre sozusagen, die jetzt langsam zu den Klassikern kommen. Die lassen sich noch mit überschaubarem Aufwand sozusagen warten und instand setzen. Das ist alles so Baukastentechnik damals gerade.
Es hat geklingelt, ich gehe mal zur Tür.
Ist das der Weihnachtsmann? Der ist mir schon früh dran.
So Baukastentechnik von Volkswagen kann heute auch noch jeder reparieren. Irgendwie die Autos sind auch noch mit erschwinglichen Kosten sozusagen im Alltag zu bewegen und die Karosserien schon relativ gut, sodass man nicht halt jede 2 Jahre durchreparieren muss, wie eigentlich mit meinem Nissan da draußen, der Nissan King Cab. Der ist technisch wunderbar, aber alle 2 Jahre braucht man ein Schweißgerät zum TÜV. Ne?
Ja, aber über den haben wir gar nicht gesprochen. Nissan King Cab, Nissan Terrano, finde ich, ist auch nochmal absolut, habe ich ja vorhin draußen schon gesagt, eigentlich total erwähnenswert, denn die Autos sind damals, also gibt es halt auch viel Werbung davon gewesen, und es war ja auch so ein Auto in einer Fahrzeugkategorie, die andere so nicht hatten. Er sah besonders aus, besonders eben auch als Terrano mit diesem, ich sag mal, Anführungsstrichen dritten Seitenfenster, schräg. Ich fand die Front immer irgendwie total cool und modern. Also für mich, tolles Auto. Mhm. Wir machen mal kurz einen Cut, weil die da reden, dann kommen wir wieder.
So, wo sind wir stehen geblieben? Wo sind wir beim Audi 200?
Nee,
jetzt ist schon 200, vorhin war es noch ein 100. Genau. Geht mal kurz weg, der wird hier gemogelt.
Wir haben nicht gemogelt. Ach so, doch, klar. Doch,
meinst du, jetzt Dennis hat Audi sich zu den neuen Elbern gemogelt, hat er gesagt. Und jetzt hast du einen 200 aus einem 100er gemacht.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Was unterscheidet eigentlich? Weißt du das eigentlich? Also wollte ich dich vorhin schon fragen. Was?
200 und 100er?
Nee, 100er und 200er, der Motor, wenn es der Turbomotor ist. Ist
der gleiche.
Ist doch der gleiche, ne? Ja. Ist ein 2,2 nee, Liter Fünfzylinder, oder?
Falsch.
Ist das ein 2,2 Liter Fünfzylinder?
Ja.
Gut.
Aber der hat 200er eine andere Leistung.
Ja, 185 Nein. PS.
Genau.
Nein. 165.
Nein. Ja. Der 200er, das war tatsächlich der erste, der mit dem 5-Zylinder-Turbomotor nach meinem Kenntnisstand und der kam zuerst halt ohne Cut raus.
Der genau. Hatte 2,1 Liter.
Genau, 2144 Kubikzentimeter müsste das sein. Der hat 182 PS ohne Cut, Motorkennbuchstabe KG. Und als die 100er nachher kamen, gab es die Motoren im 200er halt auch nur mit Cut. Audi hat da ja schon relativ früh mit angefangen und das sind Motoren, 100er und 200er sind zumindest zuletzt immer.
Wir reden aber vom 200er, also von der späteren Baureihe, nicht vom Ur-200er, ne?
Nee, ja gut, Ur-200er ist ja die Baureihe noch davor mit den eckigen Scheinwerfern.
Genau.
So.
Also vom C3. Ne?
Ja.
80er Jahre, man kam genau. Ja 82, 83 raus, bis 90 sozusagen von den 200er und den.
Für alle, die nicht wissen, über welches Auto wir jetzt reden, ihr werdet euch noch daran erinnern können, einer der besten Werbespots ever, Audi Quattro, viertürig, also Audi 100 Quattro, fährt die Schanze hoch.
Ja. Da ist doch nicht gefahren, ist doch gezogen worden.
Die Legende besagt tatsächlich, das Seil war nur zur Sicherheit da,
ja,
aber er soll tatsächlich gefahren sein.
Wenn das ein Fiat Panda 4x4 wäre, dann würde ich das glauben. Ja. Bei dem Audi glaube ich das nicht.
Das will ich sehen, wie du mit dem Ding die Schanze hochfährst.
Der Panda, der kann alles. Das ist eine Bergziege, das ist absurd. Googelt das mal. Schaut euch mal die Videos an, wie ein Fiat Panda ein Audi Quattro aus dem Dreck zieht. Das ist ziemlich geil.
Gibt's wirklich?
Im ja. Schnee. Ja. Audi hat sich festgefahren, kommt der Panda und zieht den...
Da war das mit dem Seil aber, glaube ich, genauso gefaked wie bei der Schanze.
Da war alles ehrlich. Also der Panda kann halt was. Ne? Deshalb habe ich einen Panda und kein Audi.
Jetzt hast du natürlich, also gefühlt, muss man gestehen, mit deinem Porsche 911, den du jetzt hast, so ein Zenit erreicht. Gibt es noch irgendein Ziel, was du dir mal vorgenommen hast? Oder magst du da überhaupt drüber reden?
Komm, da müssen wir mal kurz zurückspulen. Der schöne 964er, ich verstehe das gar nicht. Also ich hätte das nicht getauscht.
Also hat mir auch wehgetan und ich habe auch immer gesagt, nach dem 64er ist vor dem 64er, ich hätte auch gerne wieder einen, aber das ist halt alles auch immer so eine finanzielle Frage. Also hier war der Reiz nach diesem hochdrehenden Metzger natürlich extrem groß und weil es auch ein sehr seltenes Auto ist, ich mag ja wie Jens auch seltene Sachen generell sehr gerne. Von daher, und ich habe den 64er 15 Jahre jetzt gehabt und auch wirklich mit viel Lust und Laune gefahren. Und ich glaube,
mega Zustand.
Einfach auch mal wieder Zeit für so einen Tapetenwechsel. Ich hätte gerne wieder einen, definitiv, war ein super geiles Auto, aber so viele Porsches auf einmal gehen nicht. Viele Autos auf einmal gehen, ja, aber viele Porsches auf einmal ist immer so ein bisschen schwierig dann halt. Ne?
Tja, ja, dann sind wir mal ganz gespannt, was die nächste Geschichte ist, die du erzählen wirst. Vielleicht kriegen wir ja noch mal ein paar Bilder von den Fahrzeugen, wovon du noch welche hast. Da sind ja ein paar Highlights dabei, die man vielleicht auch gerne noch mal sehen möchte. Auch der Golf 1 mit dem, ich weiß nicht, ob es davon noch Bilder gibt.
Ja, vor Fotopapier noch, ne?
Ja, die kann man ja abfotografieren. Das sieht meistens sogar ganz gut aus. Ich ärgere mich, weil ich merke, dass bevor es Handys gab mit Kamera, habe ich tatsächlich unheimlich wenig Fotos gemacht von Autos. Ich habe immer gedacht, na, ich habe die ja, ich brauche die ja nicht fotografieren. Ja, Fehler.
Ja. Also es sind auch einfach viele dann am Ende so, ne? Und viele Autos auch, die man so mal besessen hat, kurz gefahren hat, gekauft, wieder verkauft, geschlachtet, bla bla bla. Waren noch diverse dabei.
Ja, geschlachtet. Wo wir gerade bei Schlachten sind, was gibt's bei dir heute Abend zu essen?
Oh, ich habe ein geiles Kochbuch, der Jan Meyer, dem hier diese schöne Julia gehört, der hat mir ein Kochbuch mitgebracht. Und zwar vom L'Europeo. Kennst du das L'Europeo in Barnfeld?
Na klar.
Das ist also ein ganz feiner Italiener, da gehe ich ab und zu mal essen, darf man kaum sagen. Und da gibt's, hat ein Kochbuch rausgebracht, die feine,
macht
einfache
italienische Küche. Macht ja in der jetzigen Zeit auch Sinn.
Das Kochbuch, da gibt's ein Rezept, eines meiner Lieblingsessen witzigerweise, und zwar also kleine Kalbsrouletchen, also so kleine Kalbsrouladen, so, dann hast du einen ganzen Teller voll, so frisch angebraten. Meine Frau war beim Schlachter, die hat mich vorhin angerufen und hat mir erzählt, was sie bei Fricke heute für Geld ausgegeben hat. Ist fast nach hinten übergefallen, was diese feinen, dünnen Kalbsrouladen kosten, also das Fleisch erstmal. Und es gibt heute Abend dieses Rezept mit diesen kleinen Kalbsrouladen zu Hause.
Ist da ein Gürkchen drin?
Natürlich nicht.
Nee.
Ach Quatsch und Blödsinn, das ist doch keine deutsche blöde Rolle. Ich schick dir das Rezept.
Schick mir mal das Rezept.
Ey, da kann ich in die Pfanne legen, das ist so lecker.
Ich knall das in Facebook und Instagram.
Das Rezept?
Ja, klar.
Aus dem Europäer, nee, dafür gebe ich das nicht her.
Nee, dann mache ich das nicht.
Das ist mir zu profan.
Dann machen wir es anders.
Ich habe doch vorhin gesagt, ich habe noch nicht gefrühstückt.
Ja, dann.
Für unsere Zuhörer, es ist 15.32 Uhr.
Ja,
das heißt, der Dennis ist erst um 13 Uhr aufgestanden, scheinbar.
Nee, ich stand schon um 8 Uhr mit dem Junior auf dem Tennisplatz. Oh, ganz im Gegenteil.
Ach, das geht noch?
Muss.
Okay.
Junior ist 7, der will bewegt werden.
Ja, Mensch, Dennis, auf jeden Fall eine tolle Zeitreise. Echt total cool, mal zu hören, was jemand, der heute quasi ja sehr Porsche-affin ist, womit er mal angefangen hat. Und ich glaube, klar, irgendwie, das klingt sehr logisch, mit einem Käfer anzufangen.
Passt.
Passt, ne?
Kugel Porsche.
So sieht's aus, ja. Großartig.
Ja. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Wir bedanken uns bei dir.
Dann, ahoi.
Ahoi, wir sehen uns an deiner Hebebühne.
Alles klar.
Ciao.
Tschüss. Ciao.
Liebe Hörer, als Jens und ich mit dem 2 aus 11 Podcast gestartet sind, haben wir uns nicht träumen lassen, so viele Hörer und so viel Resonanz zu bekommen. Unser Ziel ist es, euch mit unseren Benzingesprächen bestmöglich zu unterhalten. Leider finden echte Benzingespräche auf den zahlreichen Treffen und Messen und natürlich auch im Freundeskreis derzeit immer weniger statt. Wir hoffen euch, mit unserem Hobbyprojekt Podcast hier ein wenig Ersatz geben zu können. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Unterstützt uns gerne weiterhin, indem ihr uns über die bekannten sozialen Medien weiterempfehlt. Also, bis dann, macht's gut, vielen Dank. Sexy, was hat der alte Mann?